Herzlich willkommen bei Body Mind Motion, der Podcast zum Thema Schmerzen. Mein Name ist Christina Sattler und in der heutigen Folge geht es um das Thema Schlaf. Welche dramatischen Folgen zu wenig Schlaf haben kann, wissen Menschen mit chronischen Schmerzen nur zu gut. Aber auch Leute, die nicht unter chronischen Schmerzen leiden, können nachvollziehen, was schon eine schlaflose Nacht ausmacht. Studien haben ergeben, dass allein eine Nacht schon mehr gesundheitliche Nachteile mit sich bringt als schlechte Ernährung oder zu wenig Bewegung. Um das Thema Schlaf genauer zu beleuchten, muss man wissen, dass wirklich schon viele kluge Köpfe vergeblich versucht haben, den geheimen Code des Schlafs zu entschlüsseln, unter anderem auch Sigmund Freud. Schlaf ist genauso wie Essen, Trinken und Fortpflanzung ein Trieb. Über Essen, Trinken und Fortpflanzung weiß man bisher weitaus mehr als über das Thema Schlaf. Und man konnte sich eine ganze lange Zeit nicht erklären, warum Lebewesen in eine Art komatösen Zustand fallen. Und dabei macht die Zeit, in der wir schlafen, ein Drittel unseres Lebens aus. Jahrtausende lang konnte man dafür keinen Grund finden. Noch dazu kommt, dass Schlaf aus evolutionärer Sicht eigentlich das dümmste biologische Phänomen ist. Während wir schlafen, können wir weder Nahrung beschaffen, noch Freunde treffen oder uns fortpflanzen. Und am schlimmsten ist ja wohl, dass wir im Schlaf völlig ausgeliefert sind. Da aber sämtliche Lebewesen auch schlafen und sich Schlafen bis heute durchgesetzt hat, bedeutet das, dass Schlaf für uns von großem Vorteil sein muss. Evolutionär betrachtet. Die Vorteile des Schlafens müssen also den Nachteilen überwiegen. Deshalb lautet die Frage nicht, wieso schlafen wir, sondern was ist der Vorteil des Schlafens? Du wirst dir jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Schlaf ist wichtig, um wieder Energie zu bekommen oder um unterbewusste Dinge zu verarbeiten, aber Schlaf ist viel komplexer als das und auch weitaus wichtiger für unsere Gesundheit, als du dir das vielleicht denken kannst. Sämtliche Benefits, also alles, was der Schlaf dir Gutes bringt, bringen deinem Gehirn und deinem Körper etwas. Wenn dir bewusst wird, dass Schlaf für alle deine Organe und Prozesse im Körper super wichtig ist, wirst du sehen, dass so Aussagen wie Schlafen ist Zeitverschwendung extrem ungesund für dich sind. Dein Schlaf bringt dir täglich so viele Vorteile für deine Gesundheit. Für dein Gehirn gibt er dir die Möglichkeit, neue Dinge abzuspeichern, zu lernen oder dich besser zu erinnern. Du kannst durch gesunden Schlaf psychische Herausforderungen des nächsten Tages viel, viel besser bewältigen. Auch Träume können was Gutes in deinem Körper bewirken, denn Träume schütten Hormone aus. Also es werden Hormone in deinem Körper ausgeschüttet, während du träumst. Im besten Fall sind das natürlich Glückshormone und Träume fördern in deinem Gehirn auch Kreativität. Die Liste der Vorteile des Schlafes ist lang und daher ist es grob fahrlässig, den Schlaf nicht wichtig zu nehmen. Ausreichend Schlaf ist laut Wissenschaft sogar noch wichtiger für unseren Körper als regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung. Eins ist auch noch wichtig zu wissen, all die Vorteile, die Schlaf für deine Gesundheit mit sich bringt, kannst du weder medikamentös noch auf irgendeinem anderen Weg erreichen. Es gibt keine Pille, es gibt auch kein Kräuterchen oder sonst irgendwas, was all diese wohltuenden Effekte hervorrufen kann, die gesunder Schlaf für dich bringen. Dass Schlafen gesund ist, ist dir klar und das muss man jetzt auch nicht sonderlich betonen, das weiß jemand, aber was in der Öffentlichkeit noch nicht so wirklich bekannt ist, sind die Nachteile, die Schlafmangel mit sich bringen. Mit dieser Folge möchte ich deswegen aufklären und dir ganz deutlich machen, dass es wirklich an oberster Priorität steht, deinen Schlaf sehr, sehr wichtig zu nehmen. Dein Körper weiß, wann er schlafen und wann er wach sein muss. Das wird durch deine innere 24-Stunden-Uhr bewirkt. Der andere Grund, warum dein Körper das weiß, ist ein chemischer Botenstoff, der in deinem Gehirn das Gefühl von du musst jetzt schlafen auslöst. Je länger du also wach bist, desto mehr wird dieser Stoff gebildet und desto müder wirst du. Diese beiden Faktoren bestimmen, wie fit du über Tag bist, wann du müde wirst, aber auch, und das ist auch wichtig, wie gut dein Schlaf letztendlich ist. Hast du einen guten Schlafrhythmus? Dein innerer 24-Stunden-Rhythmus leitet sämtliche Signale an dein Gehirn, aber auch an jedes Organ in deinem Körper weiter. Und somit bestimmt dieser Rhythmus unter anderem auch, wann du essen musst, wann du trinken musst, welche Körpertemperatur du hast, wie dein Stoffwechsel verläuft und welche Hormone freigesetzt werden. Es ist also alles kein Zufall. Dieser Rhythmus ist dein biologischer Schrittmacher. Für diesen Rhythmus hat dein Gehirn verschiedene Zeitgeber. Man hat herausgefunden, dass nicht nur Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang unsere innere Uhr einstellen. Es ist also nicht nur das Licht, das uns den Takt vorgibt, sondern auch unzählig viele andere Faktoren. Und das ist der Grund, warum auch erblindete Menschen diese innere Uhr nicht vollständig verlieren. Du wirst jetzt vielleicht sagen, dass deine innere Uhr anders tickt als die von deiner Partnerin oder deinem Partner. Während du abends zum Beispiel früher müde wirst, dreht sie oder er nochmal richtig auf. Dir fallen vielleicht Worte wie Nachteule oder Morgenmensch ein. Es sind übrigens 40% der Menschen, die tagsüber aktiver sind als abends. Die Nachtmenschen bilden ungefähr 30% der Bevölkerung und die anderen 30% liegen irgendwo dazwischen. Die Nachteulen können einfach am frühen Abend nicht einschlafen, müssen aber eventuell trotzdem morgens früh raus. Und dann funktionieren sie nicht richtig, weil sie nach wie vor in einem schlafähnlichen Zustand sind. Das liegt an unserem präfrontalen Kortex. Das ist eine Gehirnregion oberhalb unserer Augen. Und diese Region, die dient als Schaltzentrale für komplexe Gedanken oder Gefühle. Diese Region ist morgens bei Nachteulen einfach noch ausgeschaltet und braucht eine Weile, bis sie anläuft. Ob du nun eine Nachteule oder ein Morgenmensch bist, hängt auch sehr stark von deiner Genetik ab. Es ist also nicht deine bewusste Entscheidung. Und wenn du überlegst, wirst du vielleicht feststellen, dass auch einer deiner Elternteile entweder Nachteule oder Morgenmensch ist, so wie du. Da es eine genetische Veranlagung ist, können somit Arbeitszeiten einen sehr großen Einfluss auf deine innere Uhr und somit auch auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden haben. In der Physiotherapie behandle ich viele Schmerzpatienten und Patientinnen und ein Großteil derer, die länger unter Schmerzen leiden, arbeiten auch häufig in Schichtbetrieben. Das sind zum Beispiel Fabrikmitarbeiter oder Pflegepersonal, Polizisten, Polizistinnen, also all die, die einem ständigen Wechsel ihres Schlaf-Wach-Rhythmus ausgesetzt sind. Aber auch eine Nachteule, die in einem Betrieb arbeitet, der morgens volle Aufmerksamkeit abverlangt, kann durch die Arbeitszeit unter chronischen Schlafmangel leiden. Nachteulen, so haben das auch ein paar Studien herausgefunden, leiden auch wirklich öfter an Depressionen, an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, an Krebs, an Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Es wäre also daher echt schön, wenn sich die Arbeitswelt und unser gesellschaftliches Leben auch ein bisschen an die Nachteulen anpassen würde durch meinetwegen flexiblere Arbeitszeiten. Warum es diese Unterteilung zwischen Nachteulen und Morgenmenschen gibt, darauf kann uns wahrscheinlich die Evolution eine Antwort liefern. Stell dir einfach nur mal vor, deine Vorfahren gehörten einem Stamm von Urzeitmenschen an. Wäre es da sinnvoll gewesen, dass alle zur gleichen Zeit schlafen gehen und somit ungefähr 9 Stunden ungeschützt gegen Angreifer oder wilde Tiere gewesen wären? Diese biologische Eigenschaft zwischen Nachtmensch und Morgenmensch hat uns wahrscheinlich das Leben, also das Überleben der Menschheit gesichert. Ein weiterer Faktor neben den Lichtverhältnissen am Tag oder in der Nacht ist der Botenstoff Melatonin. Man nennt es auch das Hormon der Dunkelheit. Klingt jetzt ein bisschen bedrohlich, heißt aber nur so, weil es abends freigesetzt wird und in deinen Blutkreislauf abgegeben wird. Dieser Stoff signalisiert deinem Gehirn, dass es jetzt dunkel ist und die Zeit fürs Schlafen gekommen ist. Es wirkt sich also auf den Zeitpunkt des Schlafens aus, aber es kann nicht beeinflussen, ob du dann auch tatsächlich einschläfst. Das ist ein Irrglaube, dem viele noch aufliegen. Melatonin gibt also einfach nur das Startsignal für den Schlaf. Was aber dann weiter passiert, kann das Melatonin nicht beeinflussen. Es ist also tatsächlich keine wirksame Einschlafhilfe, wie vielleicht viele denken. Viele Melatonin-Medikamente haben zumindest einen hohen Placebo-Effekt. Deswegen funktionieren die. Dein Melatonin sinkt in der Nacht wieder und ist dann morgens aufgebraucht. Du wirst also wieder wach. Circa gegen 4 Uhr morgens hat Melatonin seinen Höchstwert erreicht und ist am Vormittag dann im Blut gar nicht mehr nachweisbar. Neben deiner inneren Uhr gibt es noch den Schlafdruck, der über dein Wachen oder Schlafen entscheidet. In deinem Gehirn wird der Stoff Adenosin freigesetzt. Und mit jeder wachen Minute wird die Konzentration dieses Stoffes höher. Ähnlich wie bei so einem Barometer gibt Adenosin an, wie lange du schon wach bist. Und je mehr sich Adenosin aufbaut, desto mehr wächst dein Verlangen nach Schlaf. Der Schlafdruck bestimmt also, wann du müde werden sollst. Am höchsten ist dieser Wert bei Menschen ungefähr nach 12 bis 16 Stunden. Du kannst diesen Botenstoff unterdrücken mit einem anderen Stoff, den du wahrscheinlich sehr, sehr gut kennst. Koffein. Koffein setzt sich an die Andockstellen des Adenosins und blockiert somit deinen Schlafdruck. Das ist ein Grund, warum du dich nach Kaffeekonsum fit und munter fühlst, obwohl dein Körper vielleicht eigentlich gerne schlafen möchte. Ungefähr eine halbe Stunde, nachdem du einen Kaffee getrunken hast, ist dein Koffeinwert in deinem Körper auf Höchststand. Problematisch ist das, wenn man mal guckt, wie lange Koffein in deinem Körper bleibt. Du kennst sicher den Ausdruck Halbwertszeit. Das ist der Wert, der aussagt, wie lange es dauert, bis eine Stoffkonzentration in deinem Körper auf die Hälfte abgesunken ist. Also wie lange dauert es in diesem Fall, bis die Koffeinkonzentration auf die Hälfte abgesunken ist. Man hat das getestet und herausgefunden, dass erst nach 5 bis 7 Stunden die Konzentration von Koffein nur noch 50% beträgt. Das heißt also, wenn du abends um 7:30 noch eine Tasse Kaffee trinkst, dann sind 50% Koffein auch um 1:30 nachts noch in deinem Körper und blockieren dort deine Adenosinrezeptoren. Es ist also kein Wunder und auch keine Einbildung, dass Kaffee am Abend zu Schlafmangel führt. Kontrollier also auch mal deinen Kaffeekonsum, wenn dein Schlaf nicht erholsam ist oder du unter Schlafstörungen leidest. Andere koffeinhaltige Getränke oder Lebensmittel sind Tee, Energydrinks, dunkle Schokolade, aber auch Schmerzmittel enthalten ganz oft Koffein. Und noch was, entkoffeiniert heißt nicht koffeinfrei. Du wirst jetzt vielleicht sagen, dass dir das gar nichts ausmacht, abends noch Kaffee zu trinken. Dann gehörst du vielleicht zu den Menschen, deren Leberenzym sehr gut funktioniert und das Koffein sehr schnell abbauen kann. Das ist allerdings wirklich bei den wenigsten Menschen der Fall. Wenn du also versuchst, durch Koffein länger wach zu bleiben, weil du vielleicht nachts arbeiten musst, dann kann es passieren, dass das unschöne Folgen für dich haben wird, wenn deine Leber es endlich geschafft hat, das Koffein wieder abzubauen. Vielleicht hast du schon mal erfahren oder auch gehört von dem Wort Koffeincrash. Du wirst ganz schnell müde und total abgeschlagen. Vielleicht kannst du dir jetzt schon vorstellen, warum das so ist, denn das Adenosin, von dem ich eben gesprochen habe, das baut sich trotzdem weiter auf. Dein Gehirn registriert das aber nicht, weil Koffein an den Rezeptoren andockt. Ist das Koffein dann aber abgebaut, dann kickt Adenosin so richtig rein. Das steht schon in den Startlöchern, um nur an den Rezeptoren anzudocken. Es sei denn, du kippst dann einfach nochmal ordentlich Kaffee nach. Koffein, und das sollte jeder wissen, ist tatsächlich eine sehr starke Droge mit sehr, sehr stimulierender Wirkung. Um den Schlaf ein bisschen besser zu verstehen, ist es auch wichtig, dass man nicht davon ausgehen kann, dass diese innere 24 Stunden oder dieser innere 24 Stunden Rhythmus und ein Schlafdruck miteinander arbeiten. Beide Systeme sind völlig unabhängig voneinander. Auf der einen Seite ist da dein 24-Stunden-Rhythmus und auf der anderen Seite dein durch Adenosin ausgelöster Schlafdruck. Je länger du wach bist, desto höher wird dein Schlafdruck. Vormittags bist du wahrscheinlich noch nicht so lange wach, also ist dein Schlafdruck niedrig. Noch dazu bewegt sich deine innere Uhr um diese Zeit auf ihren Höhepunkt zu. Beide Komponenten führen in diesem Fall dazu, dass du dich angenehm, aufmerksam und wach fühlst. Ist das bei dir nicht der Fall, hast du wahrscheinlich in der Nacht davor nicht ausreichend genug geschlafen. Ein kleines Beispiel. Stell dir jetzt einfach mal vor, es ist abends 11 Uhr, 23 Uhr. Im Normalfall bist du dann schon an die 15 Stunden wach und hast eine hohe Konzentration an Adenosin. Außerdem stellt sich dein 24-Stunden-Rhythmus gerade auch auf die Nacht ein. Das Verhältnis sorgt dafür, dass deine Leistung schwächer wird und du dich sehr, sehr nach Schlafen sehnst. Das Adenosin wird übrigens nachts abgebaut, während du schläfst. Ungefähr nach 8 Stunden ist das Adenosin komplett abgebaut und auch dein 24-Stunden-Rhythmus stellt sich wieder auf Aktivität ein. Das Spiel beginnt dann von vorne und du wirst wach. So viel zur wissenschaftlichen Seite zum Thema Schlaf und ich hoffe, du konntest bis hierher folgen und bist nicht eingeschlafen. Wenn dir all diese Mechanismen jetzt bekannt sind und du verstanden hast, wie Schlaf funktioniert, dann kommst du jetzt vielleicht schon etwas näher an die Faktoren ran, die deinen Schlaf negativ, aber auch positiv beeinflussen können. Stell dir selbst also mal die Frage, was bei dir diesen Prozess beeinflussen könnte, wenn du unter Schlafproblemen leidest. Du weißt jetzt Bescheid über Adenosin und den 24-Stunden-Rhythmus. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die nachts kein Auge zutun, die einfach nicht im Schlaf ankommen und auch nicht selten Nächte durchwachen. Viele meiner Schmerzklienten und Klientinnen berichten mir, dass sie nicht gut schlafen. Der Großteil sagt mir, dass sie mindestens einmal, wenn nicht sogar häufiger in der Nacht wach werden oder teilweise nächtelang gar nicht schlafen. In Studien hat man rausgefunden, was das mit Menschen macht und vielleicht kennst du auch die Aussage von dir selbst, mein Schlafrhythmus ist völlig aus dem Takt. Und genau so ist das eigentlich auch. Dein 24-Stunden-Rhythmus und der Schlafdruck sind nicht mehr im Einklang. Liegst du also nachts oft wach, steigt dein Adenosin unaufhaltsam an. Der Schlafdruck wird in der Nacht aber nicht abgebaut, weil dir einfach der Schlaf fehlt. Du wirst auch nicht schläfriger, wenn du länger wach bist. Du wirst zwar müder, aber der Tiefpunkt deiner Wachsamkeit tritt erst wieder gegen 5 oder 6 Uhr morgens ein. Und dann geht's aber auch wieder aufwärts. Warum? Das wird durch deinen 24-Stunden-Rhythmus erklärt. Denn dem ist das nämlich völlig wurscht, ob du wach bist oder schläfst. Der bleibt immer in seinem Takt nach Tag und Nacht. Auch ganz egal, wie groß dein Schlafmangel ist. Und deswegen schläfst du bei einer durchwachten Nacht auch am ehesten gegen 5 oder 6 Uhr ein. Am Vormittag fühlst du dich dann eventuell ein wenig wacher, weil dein Rhythmus dann Richtung Hochpunkt steuert und somit der Unterschied zwischen Adenosin und deiner inneren Uhr nicht mehr ganz so groß ist. Gegen Nachmittag wird dann dieser Abstand wieder ein bisschen größer und circa um 9 Uhr abends wirst du dann so müde, dass dein Gehirn dich aus diesem Zustand rausnimmt und dich schlafen lässt. Das war jetzt nur so ein Beispiel für eine durchzechte oder durchwachte Nacht. Wichtig für alle, die unter Schlafproblemen leiden, ist, dass angestautes Adenosin vom Vortag oder vor Tagen nicht richtig abgebaut wird. Das kann im schlimmsten Fall zu chronischen Erschöpfungszuständen führen und ist leider mittlerweile gerade in Industrieländern weit verbreitet. Ich packe dir in die Shownotes noch einen Fragebogen zur Ermittlung deiner Schlafqualität mit 5 einfachen Fragen. Und wenn du das Gefühl hast, unter Schlafstörungen zu leiden, empfehle ich dir wirklich, deinen Arzt oder deine Ärztin aufzusuchen. Ich möchte dich jetzt noch ein bisschen darüber aufklären, was Schlaf wirklich genau ist. Also es gibt ganz eindeutige Anzeichen für Schlaf. Du kannst erkennen, dass andere schlafen. Wenn jemand schläft, nimmt er eine ganz bestimmte Haltung ein, sein Muskeltonus erschlafft. Das heißt, die Muskulatur, die uns aufrecht im Raum gegen die Schwerkraft bewegen oder stehen lässt, die verliert an Spannung. Der Körper sinkt in die Unterlage ein und wir kommunizieren auch nicht im Schlaf. Im Schlaf reden zählt nicht dazu. Noch etwas ist ein Anzeichen für Schlaf. Schlaf kann beendet werden durch Wecken. Und das ist der Unterschied zu Koma oder Tod. Das heißt, du kannst ganz eindeutig an anderen Menschen erkennen, wenn sie schlafen. Aber woran erkennst du selbst, dass du geschlafen hast? Okay, also zum einen stellst du morgens ja fest, dass du aufgewacht bist. Und du kannst sogar behaupten, dass du geträumt hast oder du kannst beurteilen, ob du gut oder schlecht geschlafen hast. Das sind Anzeichen für Schlaf. Während du schläfst, wechseln sich zwei Phasen immer wieder ab in einem 90-Minuten-Abstand. Zum einen ist das der Non-REM-Schlaf, also der Non-Rapid-Eye-Movement-Schlaf. Das ist die Phase, in der deine Augen sich nicht schnell bewegen und deine Gehirnaktivität sehr runtergefahren ist. Die andere Phase ist der REM-Schlaf, also der Rapid-Eye-Movement-Schlaf. In dieser Phase bewegen sich die Augen ganz schnell hin und her, links und rechts. Und die Hirnaktivität während dieser Phase ist der Wachphase gleich. Das ist auch die Phase, in der du träumst. Viel wichtiger auch für das Thema Schmerzen und Schmerzentstehung ist aber die Non-REM-Phase. Diese Phase macht in der ersten Hälfte der Nacht den größten Anteil aus. In der zweiten Nachthälfte sind die REM-Phasen, also die Phasen mit hoher Hirnaktivität, vorherrschend. Wichtig zu wissen ist, dass die erste Hälfte vom Non-REM-Schlaf sehr wichtig ist, um Verarbeitungsprozesse voranzubringen. Wenn du dir jetzt also vorstellst, dass du sehr spät einschläfst und morgens trotzdem früh raus musst, dann hast du zu wenig Zeit, um dich von Ballast zu befreien. Du büßt also wirklich wichtige Stunden ein, in denen dein Körper und dein Geist regenerieren können. Beide Phasen, die Non-REM und REM, sind immens wichtig dafür und bei Schlafmangel kann es daher dazu kommen, dass wichtige Prozesse nicht oder nur unzureichend geschehen können. Durch unser wirklich super schnelles Leben, den Arbeitsdruck, den wir haben, Leistungsdruck, hat sich im Laufe unserer Evolution auch unser Schlafverhalten sehr ungünstig verändert. Mittlerweile liegen unsere Schlafphasen im Durchschnitt bei ungefähr 6 Stunden. Der Zeitpunkt des Einschlafens hat sich auch ungünstig verschoben. Mitternacht ist die Mitte der Nacht. Zumindest sagt das der Wortstamm oder der Wortlaut. Und wie oft um diese Zeit checkst du wirklich noch E-Mails oder scrollst durch die sozialen Medien? Wie oft hast du dann auch die Möglichkeit, am nächsten Morgen länger auszuschlafen? Ich möchte jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie Schlaf und Schmerzen sich gegenseitig beeinflussen. Du kennst es vielleicht auch, wenn du Rückenschmerzen hast oder irgendwelche Schmerzen hast, dann kannst du nicht richtig einschlafen. Du weißt vielleicht nicht, wie du dich legen sollst. Du kannst dann nur vielleicht auf einer Seite liegen, weil die andere schmerzt. Aber eigentlich ist das auch nicht deine bevorzugte Schlafposition. Und dann wiederum hast du zu wenig geschlafen und auch das wirkt sich auf deine Schmerzen und dein Schmerzempfinden aus. Wie du eben erfahren hast, hat der Non-REM-Schlaf viele wohltuende Effekte, darunter eben auch deinen Parasympathikus zu aktivieren, also den Anteil deines Nervensystems, das für Entspannung und Dämpfung zuständig ist. Es ist also für Menschen mit chronischen Schmerzen super wichtig, einen gesunden Schlafrhythmus zu etablieren, aber auch für alle anderen Menschen ist es super wichtig, einen gesunden Schlafrhythmus zu etablieren. Und gerade wenn du öfter in der Nacht wach wirst, kann dein Körper nicht in diese parasympathische Phase der Erholung kommen. Man sagt auch, dass dein Schmerzgedächtnis in dieser Phase überschrieben wird. Es kann also passieren, dass du deine Schmerzen nach durchwachten Nächten auch viel mehr wahrnimmst und auch schlechter damit umgehen kannst. Es ist also echt super wichtig, den Schlaf, deinen Schlaf genau unter die Lupe zu nehmen und wenn nötig alles dafür zu tun, deinen Schlaf zu verbessern. Falls du massive Schlafprobleme hast, bitte ich dich, deinen Arzt zu kontaktieren und außerdem packe ich dir für mehr Informationen zum Thema Schlafstörungen noch den Link der Deutschen Stiftung Schlafen in die Shownotes. Ich möchte dir jetzt zum Abschluss noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie du deinen Schlaf verbessern kannst. Tipp Nummer 1, und ich denke, dass das am effektivsten funktioniert, ist, dass du dafür sorgst, dass du jeden Tag, auch am Wochenende, zur gleichen Zeit zu Bett gehst und auch zur gleichen Zeit morgens aufwachst. Tipp Nummer 2, beweg dich täglich nach deinen Möglichkeiten, aber vermeide allzu große Anstrengungen oder Sporteinheiten am Abend. Tipp Nummer 3, vermeide in jedem Fall so gut wie möglich koffeinhaltige Getränke oder Lebensmittel. Warum? Das hast du eben erfahren. Vermeide ebenso Alkohol am Abend. Tipp Nummer 5, übermäßige Mahlzeiten und übermäßige Flüssigkeitszufuhr am Abend sind ein No-Go. Tipp Nummer 6, solltest du mittags einen Tiefpunkt haben, leg dich nach 3 Uhr nachmittags nicht mehr für einen Mittagsschlaf hin. Der Grund darin liegt in deinem 24-Stunden-Rhythmus im Zusammenspiel mit dem Schlafdruck, mit dem Adenosin. Tipp Nummer 7. Versuche, dich vor dem Schlafen zu entspannen. Finde neue Rituale für dich, vielleicht eine heiße Dusche oder ein warmer Tee, vielleicht auch so ein paar Zeilen lesen in einem sehr unaufgeregten Roman, also nicht unbedingt jetzt noch den wilden Krimi abends lesen. Tipp Nummer 8. Pack deine Tage nicht zu voll mit Aktivitäten und To-Dos. Tipp Nummer 9. Ein dunkles, kühles Schlafzimmer verbessert in jedem Fall deinen Schlaf. Tipp Nummer 10. Versuche jeden Tag mindestens 30 Minuten am Tageslicht draußen zu verbringen. Und mein letzter Tipp. Solltest du mal wach im Bett liegen, dann steh auf und mach irgendetwas Entspannendes, aber bleib nicht liegen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen wenig mehr Informationen zum Thema Schlaf liefern. Vielleicht hattest du auch einige Aha-Momente und ich hoffe, dass du vielleicht mit meinen paar Tipps deinen Schlaf schon ein bisschen verbessern kannst. Ich danke dir fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.